Lasset uns hören das Evangelium nach Matthäus im 16. Kapitel. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Oh, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, heute zu uns zu reden, ist die Geschichte von Jesus auf dem Ausflug nach Caesarea Philippi, wo er das Bekenntnis des Petrus erhält. Ich halte das zusammen mit den Worten: Die Jünger waren unterwegs mit Jesus. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, da passiert was. Am Ende der Geschichte bringt Matthäus seine Interpretation rein, denn der Text steht in allen drei ersten Evangelien, wenn auch nicht so ausführlich wie bei Matthäus. Und Matthäus sagt, lässt den Jesus sagen zu den Jüngern: So, nun halte den Mund darüber, was hier passiert ist. Auf unserem Ausflug. Seid sicher, sagt niemandem, dass er der Christus sei. Dass er der Christus sei. So, das sind ein paar Andeutungen, die es interessant machen für uns, diese Geschichte uns ein wenig näher anzusehen. Ich will aber einsteigen in diese Geschichte mit einem kleinen Nachtrag. Das letzte Mal, als wir uns trafen, könnt ihr euch entsinnen, haben wir davon gesprochen, wie das Kind Jesus in uns, zu uns, an uns herankommt. Und dass wir dazu unsere Sinne gebrauchen. Und ich habe euch eingeladen, zu überlegen, auf welche Weise, mit welchem Sinn ihr die Ankunft des Christus wohl entgegennehmen könnt. Es ist eine allgemeine Gewahrung, es ist das Sehen. Oder soll der Jesus gehört werden, oder
gefühlt werden oder gerochen werden oder geschmeckt werden. Ich hoffe, ihr seid damit nach Hause gegangen und habt das weiter verfolgt, ein wenig. Ich wusste es ja, ich kann es euch ja nicht anempfehlen und dann nicht selber tun. Und mir ist es so passiert, dass ich eines Morgens, als ich im Bett lag, irgendwie in meinem Schlafzimmer etwas flutschen sah. Weg von mir. Und ich hatte immer damit gerechnet, dass was ich irgendwie erwischen möchte, ist, dass ich irgendwie den Duft dieses Christus riechen kann. Dass ich einfach weiß, dass er da war. Und jupp, was ist denn das? Und dann gingen mir ein paar Worte auf. Von innen her. Und die Worte waren so. Nun folge mir nach. So, nun folge mir nach. Und ich habe dann auch schnell wieder gesagt, und dann? Dann wirst du schon merken, wann du mich zu fassen hast. Und die ganze Zeit seitdem gehe ich mit diesem Gedanken umher, kriege ich ihn zu fassen. Lass mich das Bild ein wenig ändern. Wir gehen jetzt aus der Weihnachtszeit in die Epiphanierszeit, die Erscheinungsfestzeit. Nach dem liturgischen Kalender, unser Herr ist geboren, nun wächst er heran und fängt 30 Jahre später dann seinen Dienst unter den Menschen auf der Erde an und wandelt unter uns. Aha, da ist der Übergang. Er wandelt unter uns. Und wir wandeln mit ihm. Sind wir unterwegs mit ihm? Wir wissen ja, er hat eine gewisse Zeit auf dieser Erde gelebt, unter uns Menschen als Mensch. Und dass so einiges passiert, was diejenigen, die mit ihm gegangen sind, ganz schwer geprägt hat. Überlegt euch das mal. Das waren Fischersleute. Die mussten sich abrackern, dass die Familie zu essen und zu trinken hatte. Und die haben alles stehen und liegen gelassen. So eine Gewalt hatte er über die Herzen der Menschen, dass sie alles lassen konnten. Und manchmal machen wir auch einen kleinen Witz darüber, dass Petrus sogar seine Schwiegermutter hinterlassen hat. Da sehen wir etwas. Dreißig Jahre herangewachsen und dann hat er irgendwie selber einen Ruf gekriegt. Die Schrift packt das alles rein mit Johannes dem Täufer und der Taufe. Und dann überlegt euch das mal. In der Gesellschaft von damals hat er sich eine Gruppe von Leuten zusammengesammelt, mit denen er dann durch die Gegend gezogen ist. Wieder, wenn wir etwas boshaft sein wollen, mit denen ist er dann auf Jesus Latschen durch die Gegend gelatscht. Na, das war kein anständiger Beruf. und ebenso lustig ist es auch, dass die alle mitgegangen sind. Und da hat weiter nichts gesagt als, komm mit. Oder nicht mal das. Einige von denen haben dann auch wieder andere eingeladen, bis er seine Gruppe zusammen hatte. Und dann gingen sie durch die Gegend. Und er predigte und er heilte und er hatte so einen Halt über die Menschen. Die konnten gar nicht anders. Die waren mit ihm, verstanden immer nur die Hälfte, mussten nachfragen, wurden korrigiert, aber sie hingen drin, sie machten mit. Habt ihr jeder mal nachgefragt, wie Jesus den Laden vielleicht finanziert hat? Denn wenn du so ein Dutzend Leute hast, die mit dir durch die Gegend ziehen, dann musst du auch ein paar Gelder haben, damit die was zu essen und zu trinken haben und über Nacht bleiben können. Ist ja nicht alles geistlich. Das ist auch ganz schön was Weltliches dabei. Die Forschung hat ergeben, das waren alles wohlhabende Damen, die hinter Jesus standen und ihn finanziert haben. Haben an ihn geglaubt, konnten nicht so mitgehen in den gesellschaftlichen Strukturen der Zeit wie die Herren, hatten aber Gelder, mit denen die Jünger und Jesus finanziert wurden. Und in diesem Zusammenhang nun müssen wir mal an die ersten, sagen wir mal, ersten fünf oder so Jünger denken. Kommen in Kontakt mit ihm und irgendwas passiert drin im Herzen. Gehen zum Bruder und sagen, wir haben den Messias gefunden. Können wir euch vorstellen, was das bedeutet? Und wenn Jesus dann sagt, wenn wir weiter runtergehen, so, nun lass mal den ganzen Kram sausen und fallen und komm mit mir. Die wussten ja gar nicht, wo Jesus hin wollte. Und die große Frage ist, wusste Jesus das selber? Oder ist ihm alles, was er zu tun hatte, so langsam aufgegangen durch seine Lebenszeit, sodass er selbst am Ende in Gethsemane noch einen Kampf zu kämpfen hatte? Ach, Vater, lass den ganzen Kram noch an mir vorbeigehen. So sind sie also los nach Caesarea Philippi. Auf dem Weg nach Caesarea Philippi, das liegt so ein paar Meilen nördlich von Galiläa, auf dem Weg dahin machen sie eine Pause und Jesus setzt sich hin und denkt mal nach. Glauben wir nicht, dass er mal sich hingesetzt hat und nachgedacht hat? Dem ist doch nicht alles so zugefallen. Er war doch Mensch. Er musste sich durchringen zu dem, wer er war. Und da hatte er sie nun alle zu fassen und sagt, Jungs, setzt euch mal hin, lasst uns mal ein bisschen überlegen. Habt ihr eigentlich eine Idee, was wir für eine Presse haben, was die Leute von uns sagen, was für ein verrückter Haufe wir sind. Denn das muss die Leute doch irgendwie komisch ankommen, dass wir also eine Gruppe von 13 Leuten hier einfach so durch die Gegend latschen und predigen und heilen und die Leute aufregen, sodass die Frommen ganz unfromm werden und hinter uns her sind. Die müssen doch irgendeine Idee haben, wer wir sind. Und wisst ihr was, sagt Jesus, ich möchte ja eigentlich mal auch selber wissen, wer sind wir? Was hat Gott eigentlich mit uns vor? Und was hat Gott mit mir vor? Was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei? Wir machen das ja alle so. Wenn wir nicht genau wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen, dann fragen wir mal ein paar Leute. Vielleicht geben die uns mal eine Idee. Und wenn wir dann so 10, 20 Ideen zusammen haben, dann können wir uns eine kleine Idee zusammenstellen von dem, wer wir sein können. Also Jungs, und überlegt mal. Hier sind wir also zusammen durch die Gegend gelatscht. Jetzt möchte ich von euch wissen, für meine Identität, damit ich kapieren kann, wer ich sein soll. Was erwarten die Leute? Was sagen sie, wer ich bin? Sagt mir das doch mal. Die machen ja mit. Sagen die an, oh ja. Da sind welche, die sagen, du bist Johannes der Täufer, der zurückgekommen ist. Aha, sagt Jesus. Gute Idee, bin ich das? Und dann, der andere sagt, nee. Andere sagen, du bist der erste der Propheten. Und das ist Elias. Und du bist als Elias wiedergekommen. Jo, sagt Jesus, auch keine schlechte Idee. Wollen wir sehen, wie das uns erwischt. Und sagen andere, nein, du bist der Prophet Jeremia. Seht, die denken alle an die Propheten, dass die wiederkommen und sich in einer anderen Person wieder zeigen. Und ich kann mir Jesus so richtig vorstellen, da sitzt er da auf seinem Balken oder Holzblock und sagt sich, Mensch, das klingt ja alles ganz gut, aber wisst ihr was, irgendwie haut das nicht hin. Das bin ich nicht. Das weiß ich irgendwie da drin. Das will Gott gar nicht von mir, dass ich einer von den Propheten bin. Lass mich euch mal eine andere Frage fragen. Und Jesus setzt an zum zweiten Mal und sagt, so, nun seid mal ganz ehrlich und sagt mir mal, was geht euch durch den Kopf und durchs Herz? Was ist eure Idee, die ihr mit mir hier durch die Gegend latscht? Wer bin ich? Wer bin ich für euch? Und wenn wir Geschichtenerzähler sind, dann erwarten wir nun eine andere Reihe von Sachen. Aber das ist immer eine schöne Geschichte in der Schrift, wenn Petrus dazwischen kommt, denn Petrus hat immer einen großen Mund. Petrus muss immer gleich sofort was sagen. Der kann es nicht behalten. Und er platzt damit raus und sagt, du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun, das sind technische Begriffe für die Leute von der Zeit. Alles bekannt. Die wussten, was sie damit meinten aus ihrer jüdischen Tradition. Der Christus. Diese ganze Tradition der Erwartung des Messias war zu Jesu Zeiten in das Judentum eingedrungen und hat das Judentum durchsäuert, sodass sie alle eine Idee hatten davon, da kommt mal irgendwann dieser Sohn Gottes. Nein, die sagen Sohn, natürlich, weil sie keine Worte haben, die müssen auch was ausdrücken. Das ist etwas, der ist nicht nur wir, der ist nicht nur Mensch, der kommt von Gott, Der ist Gott, weil während er bei uns ist, die nehmen große Dinge in den Mund. Diesen Eindruck hat dieser Jesus gemacht auf sie. Du bist der Christus. Christus ist ja kein Name, ist ein Titel. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Christus. Damit hört die Geschichte ja aber nicht auf. Nun hat Petrus ein dickes Ding gesagt, hat sich dahingestellt als der Sprecher für die Gruppe, hat, wie wir hören, ja auch keine Gegenstimme gekriegt. Die fielen alle ein mit ihm, jawohl, du bist der Christus. Und da dreht sich doch der Jesus um und sagt zu Petrus, hör mal zu Petrus, ich glaube, du hast eine Idee da. Irgendwie stimmt das. Irgendwie stimmt das bei mir innen drin. Irgendwie kapiere ich das. Dass das ist, was Gott von mir will. Petrus, du bist, und das deutsche Wort dafür ist, selig. Makarios. Du bist selig durch dieses Wort. Du hast was kapiert. Das hast du dir nicht aus den Fingernägeln gesogen. Das ist dir gegeben worden. Ich nehme an, sagt Jesus, das ist die Offenbarung meines Vaters. Dass du das sehen kannst, was für mich hinhaut. Und dann haut das für uns hin. So klären sie ihre Identität. Und dann geht Jesus schon auch weiter. Dann hat Jesus so ein paar schöne Worte, die nur der Matthias hat, die der Markus nicht hat und die der Lukas nicht hat und worüber sich die Theologen, besonders seit der Reformation, ja dauernd gestritten haben, dieses Wort mit dem Petrus und Kirche und so weiter. Du bist Petrus. Kephas hat ihn von dem Namen Simon, Sohn des Jonas, zu Kephas, das Aramäisch für Petrus, das Griechisch, der Fels, was befördert, umgetauft, wie er mir das nennen wollte. Jetzt bist du Petrus. Und weißt du was, Petrus? Auf den Fels baue ich meine Gemeinde. Aha. Aha. Nun, die Katholiken haben immer festgehalten an diesem Wort. Petrus, der erste Bischof der Kirche. Die Protestanten natürlich in der Reformation haben ganz doll dagegen gekämpft. Das heißt das nicht. Und haben so 5, 6, 7 andere Auslegungen des Textes gegeben. Wisst ihr ja, wenn du nicht weiter kannst, dann nimmst du denselben Text und legst ihn anders aus. Solange du ein Stück was geschrieben hast, kann man das ja immer verschieden auslegen. Ich bin groß geworden mit einem theologischen Lehrer, protestantischer Kirchengeschichtler, der war mit in Rom dabei bei Ausgrabungen und so. Der hat immer die Ohren und Augen offen gehalten und gesagt, Mensch, da ist doch was dran an dieser Petrus-Geschichte. Irgendwie ist der Petrus doch das Zentrum geworden dieser Gruppe nachher. Dieses Wort Jesu haute doch hin, obwohl der Petrus ja allerlei verbiestert hat. Aber Mensch, voller Mensch. Und die hatten keine Vorschriften für theologische Ausbildung. Petrus, der Fürst, sagen wir, der Gemeinde. Diesem Petrus will Jesus also die Schlüssel geben zur Gemeinde. Und das ist wieder eine große Debatte geworden. Vergebung, Nichtvergebung. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Denn jetzt kommt die Leidensankündigung. Jetzt sagt Jesus, um das alles klar zu kriegen, wie das sein soll, muss der Menschensohn leiden. Und Petrus hat ja nun mal gerade eine dicke Brust gekriegt von dem 1 plus, dem A, was er gekriegt hat von Jesus. Sagt, nee, Jesus, das machen wir nicht so mit dem Leiden und so. Da trete ich schon dazwischen und da setzen wir uns ein für dich. Und Jesus tritt das sofort um und sagt, Petrus, nur mal langsam. Jetzt hast du das, was Gott sagt, verlassen. Und hast dir irgendwelches menschliches Zeug zusammengebraut. So geht das nicht. So war Petrus beides. Ein A plus und ein F. Er endete mit allem Menschlichen. Die ganze Geschichte ist eine Geschichte des Eindrucks, des Impacts, den Jesus hatte auf diese seine Jünger, die gar nicht anders konnten als mitgehen, obwohl sie es nicht verstanden und so langsam kapierten und manches erst kapierten mit der Auferstehung und nach der Auferstehung, die sie dann interpretieren mussten und Sinn und Verstand drin finden, war alles kein Kinderspiel. Aber da war Impact, da war Eindruck. Und hier kommt der Schlüssel. Ihr habt nämlich schon manchmal das Sagen hören. Nicht, dass jetzt die Jünger sagen können, na, dann wollen wir mal sehen, was wir nun machen. Wie soll ich mich da entscheiden? Da ist doch gar keine Entscheidung drin. Das ist der Impact. Und die Antwort. Die Antwort wird ermöglicht durch das, was ihnen geschehen ist, dass sie dann sagen können, wie Thomas nachher sagt. Mein Herr und mein Gott. Da ende ich ab mit der Geschichte. Rüber zum Thomas. Alles ähnliche Geschichten. Mein Herr und mein Gott. Möge dem so sein für das neue Jahr, dass wir mit ihm wandeln können. In Jesu Namen. Amen.